Guten Tag, liebe Zuhörer. Heute haben wir Igor und Olga aus Donetsk zu Besuch. Sie erzählen ihre Geschichte und diese Geschichte möchte ich einfach hier ohne Musik, ohne Kommentare abspielen.
Diese Sendung ist eine Zusammenarbeit von Ech Oida und Olga Sida aus Lemberg, Lviv, die lange ukrainisches Radio in Radio Dreikland gemacht hat, Radio Fura, auch bei uns mitgemacht hat. Und diesmal erzählen wir mit ihr zusammen die Geschichte von zwei Geflüchteten in Freiburg, die Olga so nett war, dass sie die Geschichte ins Deutsch übersetzt hat.
Ich bin in Makeyevka geboren, meine Eltern sind aus dem Gebiet Tscherkasse dorthin gekommen. Ich trieb Sport, studierte Fachrichtung Sport und Körperkultur und nachher Wirtschaft. Ich arbeitete in Donetsk und Olga habe ich in Donetsk an einer Bibliothek kennengelernt. Das ist eine extra romantische Geschichte, eine lange Geschichte, ist lange zu erzählen.
Olga ist auch in Donetsk geboren. Seid ihr Ukrainer, frage ich die beiden.
Natürlich, ja, ich halte mich für Ukrainer. Mein Nachname ist Schewtschenko. Die Eltern von Igor sind hundertprozentig Ukrainer. Mein Vater ist auch hundertprozentiger Ukrainer, eben mit dem typischen Nachnamen Schewtschenko. Und die Mutter ist auch aus der Ukraine, der Vater ist aus Russland, aber wir hielten uns für Ukrainer. In der Sowjetunion konnte man in der Schule auf die ukrainische Sprache verzichten. Das war in den 80er Jahren. Die Großmutter sagte, mit so einem Nachnamen Schewtschenko muss man ukrainisch lernen. Das habe ich meiner Oma sogar ein bisschen übel genommen. Ich musste ukrainisch lernen, während die anderen frei hatten.
Так, немножко обижалась на свою бабушку, как это так, почему все остальные гуляют, а я должна уроки учить.
Все, и понимаю, и разговариваю.
Мы оба вильно владеем.
Мои родители родом, и мои деды и прадеды из чисто казацких сел, которые основаны были казаками в 17-18 веках.
Ich verstehe alles, ich beherrsche frei ukrainisch. Meine Urgroßeltern sind aus den Kosakendörfern aus dem 17. 18. Jahrhundert. In der Sowjetzeit versuchten die Ukrainer Russisch zu sprechen. Da war so eine künstlich erschaffene Atmosphäre. Ukrainisch, wenn du sprichst, als ob du aus einem Dorf bist, das sehr ländlich bist. Jetzt haben wir Ukrainisch gesprochen. Unsere Kinder sprechen jetzt schon Ukrainisch. Das ist eine sehr interessante Sprache. Es gibt solche Redensarten, die man nicht übersetzen kann. Das ist zum Beispiel, der Arsch sollst du Borscht kochen und ich gehe Muskovita schauen. Das heißt, wenn du was Lustiges unternehmen möchtest, aber zu Hause gibt es Hausarbeit. Aber Muskoviter, das waren damals nicht die Russen, das nannte man damals Soldaten. Also in Muskovita gehen, das war auf Ukrainisch, das war also einberufen werden, also mobilisiert werden. In unserer Region gibt es ca. 113 verschiedene Gemeinden und Nationalitäten. Und die russische Sprache war für diese Völker eine Verbindungssprache. Sie alle versuchten, ihre Kulturen behalten, aber dann gab es eine besondere Situation. Die Stammbevölkerung, das waren schon immer Ukrainer dort, Aber dann mit der Industrialisierung, mit dem Zweiten Weltkrieg, man musste da auch die ganzen Bergwerke wiederherstellen. So brachte man die Menschen aus der ganzen Sowjetunion dorthin. Die Menschen wurden entwurzelt und sie sprachen alle auf Russisch, weil das war da für alle verständlich. Da waren zum Beispiel in der Nachbarschaft eine tatarische Familie und eine Großmutter, sie konnte nur ein paar Brocken Russisch. Sie lebten kompakt als eine tatarische Gemeinde und sprachen ihre Sprache. Und die russische Sprache war einfach so eine Kommunikationssprache für alle diese Völker und das führte dazu, dass alle auf einmal Russen wurden. Das war in der Sowjetzeit so. Ich hatte zum Beispiel einen Nachbarn Kola, der war sein Vater Ukrainer, seine Mutter war Mordwinerin, aber im Personalausweis wurde er als Russe eingetragen.
Коля покойный, мама у него была украинка, отец Мордвин, в паспорте его записали как русский.
Die Stadt blühte.
Город, могу немножко забежать вперед. После войны первой, как мы называем,
ersten Krieg nach 2014 waren wir in verschiedenen Städten der Ukraine und da haben wir verstanden, dass wir sehr gute Infrastruktur hatten. Also Kinderversorgung, Kindergärten, hunderte von Schulen, alles zu Fuß erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel, das ist, was die Infrastruktur anbetrifft. Die Stadt blühte. Die Stadt ist zum Touristenzentrum geworden. Donbass Arena wurde gebaut, das Stadion, einen neuen Flughafen vor der EM 2012 gebaut. Da wurden begrünt. Parks angelenkt. Wir hatten sehr schöne Parks restauriert, die Fußgängerzone eingerichtet, Pushkin Boulevard. Wir wohnten 5 Minuten von der Uferstraße entfernt. Sportplätze, Kinderplätze. Ich habe gerade ein Kind bekommen und das war sehr schön. Mit dem Kinderwagen konnte man sehr gut spazieren gehen. Strandzonen am Ufer. Das heißt, die Stadt blühte, auch finanziell, auch territorial, also die neuen Universitäten, staatliche, private Universitäten, sehr populäre Universitäten wurden gegründet. Ich habe an der Donetsker TU gearbeitet. Wir hatten eine deutsche Fakultät gehabt, einen Vertrag mit dem Magdeburger Fakultät hatten wir und die Siemens-Firma hatte eine Vertretung an der Universität, die ganze Ausrüstung, das ganze Studiumprogramm war abgestimmt, die Studenten konnten an dieser deutschen TU studieren und sie konnten dann in Deutschland Praktikum machen und manche konnten dort auch zum Arbeiten bleiben. Wäre nicht der Krieg, wir hätten die Stadt nie verlassen können. Uns wurde vorgeschlagen, Igor hätte eine Arbeit in Kiew bekommen können. Wir hatten aber in Donetsk Arbeit, die Wohnung im Zentrum, alles, die Großeltern da, die also ganze Verwandtschaft. Und wir haben das abgelehnt. Wir haben gesagt, es geht uns viel besser in Donetsk. Ich arbeitete in einer deutschen Firma, die Firma Metro. Passte mir alles legal, zivilisiert, medizinische Versorgung. Der ganze Ansatz, das war wirklich ein Stück Europa, was zu uns gekommen ist. Und Qualitätsstandards, Arbeitsstandards, das war im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Da habe ich eingesehen, dass unsere Stadt den richtigen Weg geht.
Все цивилизованно, страховка медицинская, ну, подход, вот, Тогда я считал, что это кусок Европы, который начал заходить к нам.
In 2014 waren Olga und Igor ausgerechnet in Krim im Urlaub, als das Ganze explodierte. Die haben mit eigenen Augen die Anfang von Annexion von Krim gesehen, haben bis so weit nicht gewartet und so schnell wie möglich zurück nach Donetsk gefahren, in der Hoffnung, dass es nur Krim bleibt. Und tatsächlich, man spricht sehr viel über Annexion von Krim und in Donetsk sieht man das so, als ob es eigene Menschen waren und dass es nichts passierte. So war es aber nicht, sagt Olga.
И мы приехали в конце февраля, и 2 марта у нас огромный митинг в Донецке, на котором провозглашает себя некто Губарев губернатором народным какой-то Новороссии.
Und wir kommen nach Donetsk und da wird Novorossia eingeführt. Unterwegs haben wir Panzer gesehen, Panzerwagen. Das schaute alles sehr, die dortigen, die ukrainischen, die schon irgendwie unterwegs waren. Aber das war sehr unangenehm. Ich habe zum ersten Mal aus dem Bus einen Panzer gesehen. Und wir haben in der Zeit den Sieg der ukrainischen Demokratie gefeiert. Und das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich hatte Angst mit zwei kleinen Kindern und dann auf einmal Novorossiya, Neurussland. Und ich verstehe, dass das jetzt auch mit Panzern endet. Und ich wurde hysterisch an dem Abend. Ich habe den Mann angeschrien. Tu so, dass das nicht passiert. Tu, mach alles rückwärts. Ich verstand, dass unser sehr schönes Leben, wo wir eine Wohnung gekauft haben, wo ich eine sehr gute Arbeit hatte, mit 35 Jahren habe ich das zweite Kind geboren. Ich hatte eine sehr gute Karriere, Doktorarbeit geschrieben, Dozentin geworden. Und ich machte alles für mein gutes Leben. Ich wollte mich der Familie widmen. Und auf einmal kommen auch Panzer in unsere Stadt. Und ich habe geheult und geschrien. Du bist doch ein Mann, mach etwas, dass das bei uns nicht passiert.
Иди, сделай, чтобы они все ушли, чтобы все разошлись, сделай что-нибудь.
Ich fühlte mich sehr verloren und sehr hilflos, ratlos. Und mein zweites Kind war sehr unruhig, hat sehr viel alles immer auf dem Arm getragen. Und das war richtig wie mit gebundenen Händen, mit gebundenen Armen. Wir haben mit Freunden kommuniziert. Ich sagte, es wird alles wie in Tschetschenien, wie in Karabach. Wird es dort besser sein? Zeigt eine Republik in Abchasien. Zum Beispiel. Ich war in Abchasien vorher. Ich habe verstanden, dass auch diese Bestrebungen, Abchasien selbstständig zu werden. Aber diese Menschen aus Abchasien, sie kommen zu mir nach Donbass, um russische Sprache zu verteidigen. Unter dieser Parole kamen sie zu uns. Ich habe meinen Freunden, meinen Bekannten gesagt, wir werden Arbeit verlieren, wir werden hier keine gute Ausbildung haben, unsere Kinder werden keine Möglichkeiten haben, aber niemand hat mir geglaubt. Bis auf die Menschen, die die Geschichte gut kannten oder die Verwandten in Tschetschenien oder in Abchasien hatten.
Из тех людей, которые жили в Донецке, в Донецкой области, я бы сказала, что те, которые хотели в Россию, которые надеялись на улучшение жизни, они были разочарованы. То есть, если
я могла сказать, что вы сейчас лучше живете, никто. Я такое прощаюсь, я не знаю, что мне не сказал, что они сейчас. jedem Menschen, auch dem prorussischen Menschen, konnte ich sagen, na, geht es jetzt euch besser, als ich mit Kind spazieren ging? Und so habe ich das oft gefragt und niemand hat das bejaht. Aber du hast selbst gesagt, dass es keine Arbeit gibt, entweder Soldat oder Bergmann. Das ist in Donetsk ist die Struktur, hat sich sehr stark geändert. Ein Teil der Menschen ist ausgewandert nach Russland, in die Ukraine, ins Ausland. Und geblieben sind die Menschen, die einfach aus verschiedenen Gründen nicht auswandern können, die kein Geld haben oder die alte Eltern haben. Zum Beispiel über Russland nach Warschau zu fahren, da braucht man so 350 bis 400 Euro. Der Mann kann überhaupt nicht wegfahren, kann nicht mal auf die Straße gehen. Darüber erzähle ich jetzt auch ausführlicher. Und die Menschen können jetzt einfach nicht weg. Wie die Menschen die Realität wahrnahmen, es gab diejenigen, die enttäuscht waren und die verstanden haben, dass sie belügt wurden. Und das Propaganda hatten wir, wir hatten nur russisches Fernsehen. Und viele sagten, ja, wir leben jetzt schlechter, aber schuld daran ist die Ukraine. Weil wenn wir damals nicht rebelliert hätten, würden wir dann ganz vernichtet. Gibt es einen ganz blöden Spruch, auch in die Knie gezwungen, obwohl sie noch mehr in die Knie, als sie jetzt knien müssen, da geht es nicht mehr. Also viele sind der Meinung, die Ukraine hat uns eine Blockade hier gestaltet, aber die ganzen ukrainischen Blockposts, die lassen durch, auf der russischen Seite darf man nicht durch. Dann sagen sie auch, die Sprachpolizei wird in der Ukraine eingeführt. Das ist wirklich alles Unsinn, was das russische Fernseher verbreitet. Und das, was sie vom Bildschirm erzählen, sie weiter. Die Menschen, die noch früher enttäuscht waren, die sind schon ausgewandert. Ja, die meisten. Alle, die konnten. Wie viel Prozent? Ich denke, ungefähr ein Drittel ist geblieben.
Igor und Olga fuhren auch weg. Sie wollten erstmal nicht auswandern und lebten in einem Dorf in der Nähe von Donetsk am Meer und hofften, dass alles sich ändert. Dann ist er wieder nach Kiew gegangen und versuchte da zu arbeiten und das Leben aufzubauen. Und das Geld ging weg. Es wurde immer weniger Geld bei Olga, die mal bei anderer Freundin, mal bei anderen Verwandten in verschiedenen Städten der Ukraine blieb. Das waren tatsächlich Jahre von hin und her gehen und dort bleiben. Und irgendwann, wann man angeblich einen Frieden da beschlossen hat, hat sie gedacht, sie geht für ein paar Jahre wieder zurück zu ihrem Uni, unterrichtet da, da hat sie mindestens einen Job und eine Wohnung. Und wenn Igor so weit ist, dass da irgendeine Wohnmöglichkeit in Kiew gibt, zieht sie zu ihm. Es hat sich anderes ergeben, als Igor hat sie oft besucht und als er letztes Mal sie besucht hat, sind die beiden mit ihren Kindern in Donetsk eingesperrt geworden, weil von einem Tag auf den anderen, viel früher als offizielle Anerkennung von beiden Republiken und einige Tage früher, am 18. Februar und schon fast eine Woche vor dem Krieg, aber schon wirklich im Voraus wurden die Grenzen geschlossen, niemand konnte raus, es wurde eine Mobilisation und was noch wunderlicher, eine Evakuation von Frauen angekündigt, obwohl es absolut noch kein Zeichen von dem Krieg oder irgendeiner politischen Änderung offiziell gab.
18. числа в Донецке завыли сирены и объявили о так называемой эвакуации. И на следующий день утром объявили о мобилизации.
18. sind in Donetsk Sirenen eingeschaltet und man hat eine sogenannte Evakuation angekündigt. Und das war irgendwie sehr blöd, alle haben gelacht, wohin evakuieren. Aber dann hat man gesagt, dass die Frauen tatsächlich, wer in der Fabrik gearbeitet hat oder irgendwelche andere städtliche Institutionen, da wurde das tatsächlich gesagt, dass eine Quote mindestens zum Beispiel 10 von uns müssen evakuiert werden, und wenn er nicht zwischen euch entscheidet, wer jetzt sofort Sachen sammelt und nach Russland geht, da werden wir das selber entscheiden. Zwang, die Leute benennen, die weggehen. Und was die Männer betrifft, das war wirklich nicht zu lachen. Es waren mehrere Situationen, wo die Menschen sogar von der Straße genommen wurden. Und in die Военкомат, so diese Armeeabteilung, erst habe ich gedacht, dass Igor nicht so befruchtet hat, weil er ukrainischen Pass hat. Leider war es nicht der Fall. Es waren auch die Ukrainer schon damals aufgerufen. Und dann ziemlich bald ist der Nix so eine ganz weibliche Stadt geworden. Alle haben sich versteckt. Und man musste die Männer, die woanders als zu Hause versteckt, wurden auch ernähren. Und irgendwie, die Männer lebten in Keller, ohne Licht, ohne alles, einfach um ihre Existenz nicht zu zeigen. Und Igor lebte auch so. Und die Lebensmittel und andere Produkte sollte Olga oft zusammen mit Kindern und der schon beschossenen Stadt und dahin bringen.
Даже с четырьмя детьми нет.
Четверо детей должно быть.
Menschen wurden offiziell als Freiwillige registriert und diejenigen, die damals nicht geschafft haben, sich zu verstecken oder nicht clever genug waren, diese Mobilisierung zu vermeiden. Und einfach, man hat immer gesagt, das ist der Kurs, das ist nur für Training, das ist nur vorübergehend und so weiter. Viele von denen leben nicht mehr. Es war keine medizinische Kommission, es wurden einfach tatsächlich alle genommen und bis zum 60-Jährigen, freiwillig bis 65. Und einige von diesen Menschen hatten ukrainischen Pass und wollten überhaupt nicht in die Armee gehen. Oder es waren auch solche, denen das relativ egal alles war, aber auf jeden Fall wollten sie nicht als Soldaten aufberufen werden. Und viele von denen leben nicht mehr. Und es war kein Vorwand, auch mit 4 Kindern könnte man aufberufen werden. Und Unterschied zu Ukraine und auch Russland, die 3 Kinder schon Grund genug sind, dass ein Mann nicht in der Armee aufgenommen wird. Das gilt aber nur für Russland auf russischem Territorium, weil soweit meine Gesprächspartner informiert sind von ihren Bekannten und Freunden, in okkupierten Territorium von Ukraine selbst werden auch schon Menschen zwang mobilisiert.
Wie ist es euch gelungen, wegzufahren? Ich suchte nach Wegen, ungefähr 2 Wochen, nachdem ich meine Familie weggeschickt habe. Um an die Grenze zu kommen, musste man mehrere Grenzen passieren und es war nichts garantiert, auch gegen Geld nicht, weil heute hier die lokale Polizei steht. Morgen kann an der Stelle russische Polizei stehen. Gab es solche professionelle Schmuggler? Ja, aber ohne Garantie. Wir wollten natürlich alle zusammen wegfahren. Und das konnte 10.000 oder 20.000 Dollar kosten. Aber man muss berücksichtigen, Das Geld garantiert nichts. Morgen kommt eine Kommission und da wird ihr Mann abgeholt werden, weil sonst wird diejenige Person abgeholt. Man kann versuchen, aber ohne Garantie. Wir hatten nicht das Geld und die Wohnung verkaufen und dann, ja, zwar also alles auf persönlichen Beziehungen für großes Geld. Ich weiß, dass 10, 20, 40.000 hat man so getan, als ob man auf Dienstreise fährt. Mir ist auch mit persönlichen Beziehungen, haben meine Freunde geholfen. Ich habe viele Varianten gehabt. Zuerst habe ich versucht, in Donetsk nach jemandem zu suchen, über Sport, und dann habe ich Freunde in Russland, auch die ich über Sport kenne, die mir helfen konnten. Und da wurde mir bestätigt, man persönlich nur gesprochen, man konnte das nicht per Telefon besprechen, noch über eine andere Person habe ich das Geld bezahlt und einige Tage später hatte ich Papiere, als ob ich eine Dienstreise habe. Da gab es verschiedene Nuancen. Mit diesem Dokument konnte man da durch die Stadt gehen, aber ich wollte nicht riskieren. Da war schon alles ein zu hoher Preis für mich. Und da, als es gelungen ist, habe ich gesagt, solange die Korruption in der russischen Armee ist, sind wir unbesiegbar. Ich musste zuerst die DNR, die sogenannte Donetsker Volksrepublik, verlassen. Und das war die größte Gefahr. Wir wurden mehrmals angehalten, es waren Kontrollen, Papiere wurden untersucht, also bewaffnete russische Soldaten. Und je weiter, umso seltener wurden wir angehalten. Wir sind mit so einem kleinen Bus gefahren. Ich habe das Datum auch sehr ernsthaft gewählt, auch den Fahrer. Das war zwischen dem Tag des Sieges, dem 9. Mai, die ganze Polizei war in der Stadt und am nächsten Tag, da war Tag der Donetsker Republik und an dem Tag, da war die Polizei geschwächt. Viele Menschen haben an diesem Tag, da gab es nicht genug Militär, um alle zu fangen. Und da gab es einfach zu wenig Patrouillen und zu viele Menschen. Die Menschen haben einfach weggelaufen, geflüchtet, um sich zu retten. Von 7 Personen im Mikrobus war ich der einzige Mann und es gab einen jüngere Frau, alle anderen waren so ältere Menschen und wir wurden mehrere Stunden geprüft und kontrolliert, also war eine ganz schlechte Einstellung.
Auch Olga hatte riesige Probleme bei der Überquerung von mit ihrer Kinder, bei Überquerung von russischem Territorium, weil sie hatte nur innere ukrainische Pass und eigentlich theoretisch dürfte sie mit so einem Pass gar nicht reisen. Aber das war tatsächlich so, dass die anderen Menschen im Bus, wo sie war, hatten nicht bezahlt und soweit sie sehen könnte, könnte auch nicht rauskommen aus Russland. Eine hat sogar geschrien, deportieren sie mich. Ich bin hier nicht gesetzlich in Russland, deportieren sie mich irgendwo. Was die Russen mindestens in dem Moment nicht gemacht haben. Doch die Olga, ihre Reise wurde von korrumpierten Soldaten bezahlt und sie wurde durchgelassen. Und zum Schluss, sagte Igor, wurde er nur dann ruhig, da war er noch in Donetsk, als ich erfahren habe, dass sie lettische Grenzen überquert haben. Weil was ich am schlimmsten in meinem Leben gefunden hätte, was ich am meisten gefürchtet habe, dass meine Söhne irgendwann in die Armee gehen, in die russische Armee. Armee von einem Land, das andere Länder besetzt und friedliche Bevölkerung beschützt.
Только тогда, когда они проехали территорию России и въехали в Прибалтику, я тогда вздохнул более-менее свободно. Потому что я не хотел отдавать своих сыновей, солдаты той армии, которая захватывает чужую территорию, убивает других людей. Я больше всего в жизни этого не хотел.